Stresssituation hat eine Auswirkung auf den gesamten Hormoncocktail, der in unserem Körper unterwegs ist und dementsprechend auch auf Bindegewebsstrukturen und Belastungssituationen und kann sich häufig eben auch manifestieren in Schmerzsituationen im unteren Rücken.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Unser Knochengerüst und Skelettsystem. Keine tote Materie, sondern lebendige, hochaktive Zellen. Das ist der Titel unserer aktuellen Health Nerds Episode. Leute, es ist Donnerstag. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ein lieber Gruß geht raus an unsere Community, die uns auch in dieser Woche wieder so viele Fragen und so viel Feedback geschickt hat zu dieser Folge, wo es eben um unser Skelett, um unsere Knochen geht, um das, was unseren Körper in seiner Form maßgeblich definiert. Alle 10 Jahre tauscht unser Körper sein komplettes Skelettsystem aus, also wirklich jeder Knochen, Schädel, Wirbelsäule, jede Knochenzelle wird erneuert. Das ist bei mir hängen geblieben, Matthias, nach unserem Gespräch vor einer Woche. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen hier zur Sprechstunde.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Und ich muss sagen, Matthias, es sind viele Fragen reingekommen. Es haben einige Leute auch geschrieben, ey, toll, dass ihr endlich mal eine Folge zum Thema Knochen gemacht habt. Super, ich habe hier direkt eine Frage. Hat es dich überrascht? Weil wir haben jetzt über 200 Folgen hier bei den Health Nerds und haben eigentlich über alles schon gefühlt gesprochen, aber tatsächlich gar nicht bewusst. Aber die Knochen haben wir bisher immer irgendwie ausgelassen.
Ja, was natürlich total fahrlässig ist das
total.
Ja, voll. Aber wir kamen ja thematisch, hatten wir ja so in unserer eigenen Recherche drauf geschaut, okay, was ist ein Themenfeld, wo wir mal drüber sprechen können? Und es war ja dann eigentlich ein Bezugspunkt aus unserem Gespräch heraus, dass wir quasi nicht nur drüber hinweggegangen sind, sondern gemerkt haben, okay, da steckt ja relativ viel drin. Ich glaube, da können wir noch einige Episoden zu machen. Gerade wenn wir einzelne Bereiche, Bindegewebsbereiche nochmal detaillierter aufgreifen. Aber so das Verständnis, Skelettsystem als lebenden Organismus auch mit zu betrachten oder Organ mit zu betrachten, was sich umbaut und umwandelt und durchaus nicht nur schützend wichtig ist, sondern auch hormonellen Einfluss hat, das ist vielleicht für viele doch neuer gewesen.
Definitiv. Und es kamen, wie gesagt, viele Fragen rein. Wir werden hier versuchen, in der Sprechstunde einige zu beantworten, wenngleich wir nicht alle Antworten hier im Podcast liefern können. Aber seid euch sicher, wenn eure Frage jetzt hier im Podcast nicht dabei ist, bekommt ihr natürlich von Matthias und seinem Team eine schriftliche Antwort. So, lass uns mal direkt reinstarten, Matthias. Marcy hat uns geschrieben via Facebook, kurz und knapp und bündig: Habt ihr einen Tipp gegen Schulterschmerzen, vor allem morgens nach dem Aufstehen?
Ja. Kurze Frage. Ich versuche auch kurz darauf zu antworten, weil jetzt wir natürlich nicht genau wissen, welche Ursachen das mitnehmen könnte. Bei Schulterschmerzen, wenn die auftreten, häufiger Faktor, der durchaus eine Rolle spielen könnte, ist die Schlafposition. Die könnte sich unter Umständen verändert haben. Vielleicht gibt es da auch eine neue Lagerungssituation. Das heißt, gerade so beim Thema Seitenschläfer oder Ähnlichem, das ist im Bereich des Schultereckgelenks vielleicht zu einer gewissen Reizung kommt oder zu Sehnenreizung oder man den Arm über den Kopf gelegt und sich quasi dort reingelegt hat, eben auch mit zu einer Sehnenreizung führt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Vielleicht schläft auch die Hand ein. Vielleicht gibt uns Mercy da nochmal ein paar mehr Informationen zu, was der Punkt ist. Auch Schleimbeutelreizung könnte ein Faktor sein. Grundsätzlich würde ich drauf schauen, ob es wirklich jeden Morgen auftritt. Dann sollte man es durchaus nochmal mit checken lassen. Oder vielleicht ist schon irgendetwas mit dabei im Kontext der Schlafposition, die man ja oftmals auch nicht bewusst einnimmt. Ich würde am Morgen aber auf jeden Fall versuchen, erstmal auch in eine Mobilisation zu gehen nach dem Aufstehen, sprich pendelnde Bewegungen, Schulterkreisen und Ähnliches. Und wie so oft ist es dann nicht nur das Thema der Lagerung, sondern unter Umständen gerade bei einem Schultergelenk, wo man ja eher vielleicht die Vorstellung hat, da ist ein Gelenkkopf und eine Kapsel drumherum. Das stimmt auch in Teilen, aber das Schultergelenk ist natürlich sehr beweglich. Also normalerweise ist es sehr beweglich. Und was wir in unserem Alltag aber erleben, ist, dass wir uns nicht ganz artgerecht bewegen. Man kann das selbst mal überprüfen, wie häufig man denn so die Hände über den Kopf beispielsweise hält, nach oben greift oder Bewegungen in dem Bereich macht, außerhalb vielleicht der sportlichen Aktivität. Und die Mobilisation dieses Gelenkes steht dann logischerweise damit in Verbindung, dass auch andere Strukturen des Bewegungsapparates, Muskulatur darauf reagiert, Muskulatur vielleicht abgebaut wird, bindegewebige, passivere Strukturen ausgebaut werden, also fasziale Strukturen rundherum und sich dann die Stellung im Gelenk verändert. Bedeutet morgendliche Bewegungsroutinen und ich würde bei Schulter immer empfehlen, das ist so eine basale Empfehlung, die Rotatorenmanschette, also die Muskeln, die das Schultergelenk letztendlich in der Pfanne drin halten. Das ist viel über Muskulatur und Bandstrukturen gehalten. Da ist gar nicht so viel Pfanne und gar nicht, und der Kopf bewegt sich da drin, die Rotatorenmanschette zu trainieren. Und das sind, jetzt sind wir im Podcast und nicht in einem Videocast, sind rotierende Bewegungen des Kopfes nach außen, also wenn ihr euch vorstellt, den Arm nach vorne zu nehmen, wie als ob ihr einen Steuerknüppel vorne in die Hand nehmen würdet, die Hand umfassen würdet und nach außen und nach innen drehen. So, und eigentlich ist übertrainiert ganz häufig die Innenrotation und die Außenrotation zu wenig. Und das ist etwas, was man in dieser Grundstellung machen kann und mit abgespreizten Armen 90 Grad nach oben eben auch in dieser Rotationsbewegung. Also durchaus die Muskulatur hier zu trainieren macht durchaus Sinn. Bei anhaltender Häufigkeit sollte man es definitiv mal abchecken lassen. Vielleicht lässt sich auch über die Lage erklären. Jetzt habe ich lange ausgeholt, aber nur so ein paar Ideen mal mitgeteilt.
Ja, super. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte eine Zeit lang auch jeden Morgen Schmerzen in der Schulter und bei mir lag es tatsächlich an der Schlafposition. Mhm. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir mal ein Schlafkissen zu besorgen, wo ich quasi so meine Schulter, meinen Arm so rein entlasten kann. Und das hat mir sehr gut geholfen. Vielleicht ein Tipp von mir.
Also das ist die passive Lösung. Ich glaube, dass ein Großteil sich, wie gesagt, über Aktivität lösen lässt. Und ich bringe noch einen anderen Bereich, der mehr so aus der osteopathischen Richtung herauskommt, also der viszeralen Osteopathie, sprich der Eingeweide-Osteopathie, Schulterschmerzen, unklarer Genese, die sich gerne so im Schulterbereich irgendwo bewegen, gerne auch flächig, also wenn man so die Hand einmal so auf die Schulter drauflegt, ist häufig auch gar nicht nur bedingt durch ein Problem an der Schulter direkt, sondern eher durch Bindegewebe, fasziale Strukturen, die insbesondere im Bereich der Leber ziehen können. Und vielleicht ist es auch ein Organthema. Das muss jetzt bei Mercy nicht der Fall sein, aber durchaus ein Thema, wo man auch nochmal nachschauen kann.
Super. Und faszial, Matthias, lass uns mal direkt da weitermachen. Mhm. Wir haben viele Fragen reinbekommen, da geht es um Rückenschmerzen, häufig auch sehr detailliert. Mhm. Und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, dass wir da auch schriftlich jedem eine Antwort schicken. Aber zusammengefasst, was können wir sagen zum Thema Rückenschmerzen? Auch bei mir wiederum aus eigener Erfahrung, du weißt, ich habe dir schon ein paar Mal deswegen angerufen, sag, Matthias, du musst mir helfen, ich habe wieder Rückenschmerzen.
Du warst schon mal dafür hier sogar.
Ich war sogar schon mal bei dir, da hast du mir so lustige bunte Tapes auf den Rücken geklebt, die ich wochenlang da hatte oder tagelang, und meine Kinder fanden die total lustig, weil ich so blaue Klebestreifen auf dem Rücken hatte. Also bei mir hast du ganz klar gesagt, kommt das durch eine einseitige Tragebelastung, wenn ich unsere Jungs irgendwie trage, so mit 15 Kilo auf der einen Seite und das den ganzen Tag irgendwie, dann kann es sein, dass diese Faszie sich so reißt, oder? Wie hast du es beschrieben?
Naja, das müssen wir nochmal zusammenfassen, weil wenn das jetzt Kolleginnen und Kollegen hören, werden sie sagen, oh mein Gott, was erzählt der dort? Lass uns die Komplexität aufgreifen. Manchmal versucht man vielleicht auch in dem Kontext eine Erklärung mitzugeben. Ich darf dann aber von dir auch ein bisschen in der Tiefe noch erzählen. Das war verbunden mit, wenn wir es auf der Bewegungs- oder Nichtbewegungsebene, so würde ich es eigentlich am ehesten sagen, der Nichtbewegungsebene sehen. Also viel Autofahren, viel Sitzen. Ich weiß, auch da werden viele Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, das ist doch gar nicht der Hauptrisikofaktor. Und nein, wir müssen auch nicht alles über Haltungsedukation lösen. Also bitte nicht mit rundem Rücken heben. All das können wir beiseite legen. Das funktioniert schon. Dafür sind wir auch gemacht. Das Problem, was ich eher sehe, sind zwei Komponenten dabei. Da zählt, ähnlich wie es eben schon bei dem Schulterthema gesagt hat, dass die Bewegungsroutinen im Alltag gar nicht stattfinden. Das heißt, da kann es durchaus sein, dass auch hier Form follows Function, ich hatte es erwähnt, am aktiven Bewegungsapparat, an der Muskulatur oder an den faszialen Strukturen sich mit der Zeit etwas verändern kann, strukturell, weil es einfach gar nicht belastet wird. So, und der Hauptpunkt, diese Schmerzen im Bereich des unteren Rückens, sind häufig bedingt durch zu wenig Bewegung, die eigentlich im Alltag stattfindet. Und dann ist es nicht die blöde Sitzposition auf dem Sofa oder im Auto, aber es ist natürlich eine Komponente, weil wir uns tendenziell zu wenig bewegen. Und das hat, wie wir wissen, systemische Auswirkungen, nicht nur in der Rückenmuskulatur selbst. Das heißt, Bewegungsmangel sorgt schon für chronische entzündliche Prozesse und damit ist es ein entscheidender Faktor. Und dann gehört noch etwas bei Rückenschmerzen mit dazu, das finde ich relativ wichtig auch zu erwähnen. Jeder Zweite hat einmal in seinem Leben irgendwann unklaren, unspezifischen unteren Rückenschmerz. Wenn das länger anhält, fängt man schnell an, diagnostisch dem nachzugehen. Dann wird beispielsweise ein MRT-Befund gemacht. Also man geht in die Röhre, checkt das ab, findet heraus, okay, da ist ein Bandscheibenvorfall. Und das kann durchaus auch der Fall sein, aber wir haben hier auch falsch positive Ergebnisse. Das heißt, da ist ein Bandscheibenvorfall, auch bindegewebige Strukturen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Ausprägungen von, aber die Frage ist, macht das dann wirklich den Schmerz oder ist das ein Zufallsbefund, der stattfindet und ist der überhaupt dafür verantwortlich? Es gibt Bandscheibenvorfälle, die wirklich auch mit Ausfallerscheinungen in den Beinen ausstrahlen, mit in Verbindung stehen und dann Störungen in der Miktion, also Wasser lassen, Stuhl halten können und so weiter. Und das ist sicherlich auch etwas, wo es operativ vielleicht versorgt werden muss. Aber ein Großteil der Bandscheibenvorfälle ist reversibel und zwar physiologisch. Weil sobald da irgendetwas austritt, wird das Immunsystem dort aktiv und wird es abbauen und wieder neu zusammenbauen. Und dann ist das Training auch wieder eine entscheidende Komponente. So, das heißt, der erste Punkt ist, es muss nicht unbedingt ein Bandscheibenvorfall sein. Und dieser unklare untere Rückenschmerz, den jeder mal irgendwann irgendwie hat, dürfen wir durchaus auch eine psychische Komponente dabei nicht vergessen. Und das zählt durchaus auch mit dazu. Stresssituationen hat eine Auswirkung auf den gesamten Hormoncocktail, der in unserem Körper unterwegs ist und dementsprechend auch auf Bindegewebsstrukturen und Belastungssituationen und kann sich häufig eben auch manifestieren in Schmerzsituationen im unteren Rücken. Und wichtig ist eigentlich, dass wir den Weg verlassen zu sagen, oh, da hast du eine blöde Bewegung gemacht, mach das bitte nie wieder. Das ist fatal, das sollten Therapeutinnen und Therapeuten Patienten nicht erzählen, sondern im Verständnis nach, die Bewegung soll eher wieder erlernt werden. Und das gilt bei dir auch. Auch hier hole ich jetzt gerade wieder ein bisschen aus, aber das ist bei dir auch ein wichtiger Aspekt gewesen. Und ja, durchaus war dann eine einseitige Belastung nochmal ein auslösender Faktor mit dabei. Und dann kann man unterstützend in der manuellen Behandlung, aber auch mit Bewegungsschulung, also eigentlich nicht zu sagen, vermeide diese Bewegung, sondern nimm jede Bewegung mit, roll dich ein, heb auch etwas krumm auf, aber fang halt nicht mit einer Wasserkiste an, krumm den Rücken zu heben, wenn du das die letzten 20 Jahre nicht gemacht hast. So, und da ist es wichtig, dass man eher die Bewegung wieder erlernt und das Alltag in deinem Tag wird. Und dann tritt es auch deutlich seltener auf. Und wenn die Stresskomponenten, die Stressspitzen auch nicht mehr mit dazukommen, dann kann man durchaus einen Teil oder bei vielen diese Rückenschmerzen gut kompensieren.
Super. Also, die nächste Frage kommt von Jonas. Der hat uns geschrieben per Instagram Direct Message. Ich habe mir vor 2 Wochen mein Handgelenk gebrochen und trage nun einen Gips bzw. einen Kunststoffverband. Was kann ich unterstützend tun, um das Knochenwachstum anzuregen bzw. zu unterstützen? Ich würde gerne schnellstmöglich wieder in die Belastung gehen, da ich seit vielen Jahren begeisterter Crossfitter bin und vor allem das schöne Wetter jetzt im Frühling und Sommer natürlich gerne nutzen möchte. Danke für eure Tipps. Ich habe euren Podcast schon vielen Leuten aus meiner Sportklique empfohlen. Macht weiter so. Schöne Grüße, euer Jonas. So, da haben uns auch einige geschrieben, tatsächlich mit Knochenbrüchen, was man tun kann. Das geht alles so ein bisschen in diese Richtung. Was können wir Jonas und vielen anderen aus unserer Community mit auf den Weg geben, Matthias?
Ich würde das grundsätzlich auch ehrlicherweise bei auch Sehnenverletzungen, also akute Verletzungen unterstützend. So würde ich es erstmal zusammenfassen. Und bei Knochen passt es nochmal besser, weil wir quasi wirklich eine Struktur haben, die auch gut durchblutet ist und auch wieder das Potenzial hat, gut zusammenzuwachsen. Wir wissen das, wenn wir so häufig irgendwie mal umknicken oder die Bänder, Bandstrukturen, Sehnenstrukturen, die nicht so gut durchblutet sind, brauchen in der Regeneration durchaus etwas länger. So, und wenn wir bei dem, wie Jonas jetzt das beschrieben hat, bei den Knochenthemen bleiben. Es ist das, was ich in der Hauptfolge auch schon erwähnt habe. Was sind essentielle Baustoffe, die ich für meinen Knochen benötige? Unterm Strich würde ich erstmal den Block Eiweiß auf jeden Fall mit dazu nehmen. Und Eiweiß, sprich die darin enthaltenen Aminosäuren. Und das können wir in beide Richtungen, sowohl in freie Aminosäuren-Varianten, aber eben auch spezifisch, um Kollagen zu bilden. Wir hatten dazu gesprochen. Können wichtige Baustoffe sein, die die Knochenmatrixbildung einfach mit fördern können. Kollagenpeptide, Vitamin C, Eiweißzufuhr wirklich mit zu ergänzen. Ich gehe fast davon aus, dass Jonas in seinem Sportkontext auch auf seinen Eiweißbedarf achten wird. 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das kann natürlich spezifisch nochmal angepasst sein. Calcium ist eine Möglichkeit mit zu ergänzen, würde ich aber eher nicht mit einer Calciumverbindung irgendwie substituieren, sondern würde versuchen, das über Nahrung mit abzudecken. Da haben wir auch zu gesprochen. Alles, was grün ist, ist kalziumreich. Da würde ich möglichst viel auch von konsumieren. Nüsse, Sesam gehört mit dazu. Prinzipiell auch Milchprodukte. Aber die Milchprodukte haben, wie schon erwähnt, im Stoffwechselprozess sorgen sie eher dafür, dass es Verschiebungen im pH-Wert in der Blutbahn kommen könnte und dann eher Kalzium sogar mit ausgeschieden wird und gar nicht so stark eingebaut wird. Magnesium gehört dazu, Zink, Silizium, wichtig für den Knochenumbau. Und dann natürlich nicht zu vergessen Vitamin D3. Und Vitamin K, insbesondere Vitamin K2, um letztendlich das Kalzium einbauen zu können. So, das ist so ernährungsmikronährstoffseitig, wo ich auf jeden Fall mit drauf achten würde. Und begleitend, je nach Phase, würde ich auch noch ein paar andere Dinge mit ergänzen. Das heißt, wir haben jetzt gehört, es ist jetzt ungefähr 2 Wochen her, dann ist es vor 2 Wochen passiert. Und wir haben in der Regenerationszeit eigentlich 3 wesentliche Abläufe in der Wundheilung. Ja, das heißt, wir haben in der ersten Phase die sogenannte Entzündungsphase, die ist in den ersten 1 bis 7 Tagen, und das kann man übertragen auf andere Strukturen eben auch, ob jetzt der Knochen oder ob ich mir irgendwas eingerissen habe. Erst kommt Entzündung, und das haben wir schon häufiger erwähnt, erst Entzündung und dann kann die Wundheilung einsetzen in einer eigentlichen Reparaturphase. Da wird dann Kollagen gebildet und die Strukturen werden vorbereitet. Und man spricht hier gerne davon, dass das Kollagen erstmal produziert wird, körpereigen, noch ein bisschen minderwertig ist, auch für die Belastung noch nicht bereitsteht. Das findet so in den ersten 21 Tagen statt. Dann braucht es eigentlich in der Remodellierungsphase 3 Wochen plus, ja, also wenn die ersten 21 Tage um sind, auch schon Trainingsreize. Damit die Struktur dann erkennt, oh, da passiert etwas, ne? Da kommt Belastung, da kommt Zug drauf, da kommt Druck drauf. Dementsprechend wird die Struktur mit angepasst. Also nicht nur Baustoffe hinzuführen, sondern dann natürlich auch Bewegung mit dazunehmen. Und das heißt für Jonas in dem Falle, wenn er sich jetzt in dieser Konsolidierungsphase befindet, in dieser Reparaturphase, dass man leichte Bewegung durchaus schon mitmachen kann. In der Remodellierungsphase auch Bewegungszunahme dazu haben kann. Wichtig wäre jetzt natürlich auch begleitend Physiotherapie oder einen Personal Trainer mit dabei zu haben, dass die Belastung nicht an eine Schmerzgrenze herangeht, weil das ist häufig eine Gefahr, dass man gerade, wenn man motiviert ist im Sport, zu hohe Belastungen dann auf einmal auf die Strukturen wieder draufsetzen möchte. Das heißt, da braucht es natürlich auch die passende mentale Belastung und Regenerationszeiten konsequent mit zu steigern. Zu Beginn in dieser Reparaturphase auch erstmal in einem schmerzfreien Bereich, bis so ein Widerstand mit entstehen kann, und dann sukzessive bis zu so einem ersten kleinen Schmerzpunkt weiterarbeiten. Es braucht letztendlich einfach. Und die Turnover-Zeit im Knochen liegt bei 6 Wochen ungefähr, und die Zeit wird es auch brauchen, aber man kann es gut vorbereiten und ich glaube auch mit den passenden Stoffen dementsprechend unterstützen. Und hier gilt auch, viel hilft nicht unbedingt viel. Also wenn ich jetzt eben das, was ich erwähnt habe, nicht dann unbedingt über die Maßen Vitamin D3 zu substituieren, da sollte man im Vorfeld vielleicht seinen Wert einmal gecheckt haben. Calcium auch nicht im Übermaß quasi mit aufnehmen oder meinen irgendwie, wie mehr ich trainiere, desto schneller komme ich wieder zurück. Also da einfach die Belastungsintensität auch mit berücksichtigen. Und einen individuell angepassten Plan, auch mit vielleicht berufliche Stressbelastung oder ähnlichen, das eben mit zu berücksichtigen, dann geht es auch zügig wieder und dann kommt man auch zurück in seine alte Topform relativ zügig.
Und sag mal, nur so ein Tipp für ihn als Sportler, ich kann das irgendwie gut nachvollziehen, wenn man so im Flow ist und das irgendwie seine Routine ist und plötzlich bremst einen so eine Verletzung so hart aus. Ja. Generell, was würdest du empfehlen? Kann man trotzdem nebenbei Sport machen und die Hand logischerweise nicht belasten, aber keine Ahnung, Fahrrad fahren auf so einem Hometrainer?
Da hast du absolut recht, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. In unterschiedlichen Richtungen. Weil lokal irgendwie eine Struktur gestört ist, es gilt für alle, die irgendetwas haben, heißt nicht, dass ich mit den anderen 3 Extremitäten nicht noch irgendetwas anderes anfangen könnte und Belastung durchaus durchführen kann. Wenn das jetzt in der Entzündungsphase ist, noch nicht. Da ist er jetzt schon raus, aber natürlich kann er mit einem gebrochenen Handgelenk auf Fahrrad fahren. Man kann hier eher auch unterstützend beispielsweise antioxidatives Training mit einbauen, ne? Also bewusst Einheiten, die in einem Bereich von 70% der maximalen Herzfrequenz, wo körpereigene Antioxidantien mehr gebildet werden, vielleicht auch so ein Zone-2-Training, regenerativ, ob es jetzt Fahrradfahren ist, das würde ich sowieso begleitend machen. Was vielleicht einige, natürlich nicht von unseren Zuhörenden, mal machen, ist, wenn eine Verletzung da ist, Bewegung komplett einzustellen. Und das ist natürlich fatal, weil es natürlich global oder systemisch gesehen jede körperliche Bewegung auch in einem anderen Bereich systemisch dazu führt, dass Botenstoffe aus der Muskulatur ausgeschüttet werden, die sich auch im Großen und Ganzen positiv wieder auf andere Reparationsprozesse mit auswirken werden.
Also, mein lieber Jonas, wir hoffen, dass du schnell wieder fit wirst. Schönen Gruß auch an deine Fitness- oder Sportklicke. Und ja, halt uns mal gerne auf dem Laufenden, wie deine Hand hoffentlich zügig und schnell wieder heilt. Die nächste Frage hat uns erreicht per E-Mail via podcast@artgerecht.com. Franzi hat geschrieben: Lieber Felix, lieber Matthias, bevor ich meine Frage stelle, möchte ich erstmal sagen, danke für diesen tollen Podcast. Ich bin jede Woche dabei und freue mich immer schon auf die nächste Folge. Es macht Spaß, euch zuzuhören und ich habe schon viel von euch gelernt. Franzi, können wir nur zurückgeben, es macht Spaß, mit euch als Community diesen Podcast zu machen. So viele Nachrichten, so viele Fragen, so viel Vertrauen, muss man auch sagen, weil ihr teilweise auch wirklich sehr detailliert, sehr offen und ehrlich schreibt, was euch plagt oder was ihr für Probleme, für Themen habt. Und es macht uns einfach großen Spaß, mit euch gemeinsam daran zu arbeiten. So, jetzt also. Franzi schreibt: Die Folge zum Skelettsystem war genau für mich. Ich habe quasi nur darauf gewartet, dass es zu diesem Thema mal eine Folge geben wird. Ich kämpfe seit 15 Monaten mit einem Tennisellbogen am rechten Ellbogen. Die Beschwerden fingen an, als ich nach der Elternzeit meines zweiten Kindes wieder anfing zu arbeiten, vorwiegend am PC. Seitdem wurde ich konservativ behandelt mit Physiotherapie, Stoßwellentherapie und Cortisonspritzen. Leider bekomme ich die Entzündung nicht in den Griff. Es war in der ganzen Zeit nur ein einziges Mal für 6 Wochen weg. Seit einigen Wochen sind die Schmerzen so stark, dass ich mit dem betroffenen Arm sehr viele Dinge nicht mehr ohne Schmerzen machen kann. Zum Beispiel meinen Kindern eine Hose anziehen oder eine Kaffeetasse halten. Auch ist mein Gelenk schon irgendwie steif. Ich kann den Arm gar nicht mehr bzw. nur unter größten Schmerzen ganz durchstrecken. Derzeit mache ich mir täglich mehrere Salbenverbände. Symphytum, Salbe von Veleda, schreibt sie. Ich nehme auf Empfehlung eines Arztes vorübergehend Natron ein, mache exzentrisches Training und ich kühle meinen Ellbogen. Vergangene Woche war ich bei einem Ellbogenspezialisten, der mir zu einer OP riet. Er ist der Auffassung, nur so könne ich beschwerdefrei werden. Ich stehe dem einerseits skeptisch gegenüber, gleichzeitig ist mein Leidensdruck wirklich so groß, dass die Aussicht auf baldige Besserung durch eine Operation durchaus verlockend ist. Ich möchte aber davor wirklich alles ausprobiert haben. Hinzufügen möchte ich, dass ich bereits öfter Probleme mit Hüfte und Schulter hatte, meistens im Zusammenhang mit meiner Schwangerschaft und der Geburt, sodass auch eine hormonelle Mitverursachung im Raum steht. Ich bin irgendwie verzweifelt, vor allem auch, weil ich sportlich momentan sehr eingeschränkt bin. Was könnte ich noch tun, um die Heilung der entzündeten Sehne zu unterstützen? Ich würde mich sehr freuen, wenn meine Frage im Podcast auftaucht. Liebe Grüße, Franzi. Also sehr gut beschrieben, was sie wirklich hat, was sie schon alles erlebt hat. Ich kann sofort nachvollziehen, was sie auch für 15 Monate hinter sich hat, Franzi. Matthias, was können wir machen? Was kann man ihr, ich meine, wir sind hier die Sprechstunde, wenn es auch keine medizinische Beratung im klassischen Sinne sein darf, das müssen wir immer an dieser Stelle sagen, das ist einfach, und das ist auch gut so reglementiert, ja, aber trotzdem, ich sag mal, im Rahmen unserer Möglichkeiten, was würdest du Franzi empfehlen?
Also, ich würde vielleicht der Ursachenforschung nochmal etwas Raum geben. Tennisellenbogen heißt eine Tendinitis, also eine Sehnenentzündung. Wenn jeder für sich kann das mal fühlen, außen am Ellenbogen, sprich im muskulären Bereich, da wo die Sehnen des Unterarms, der Unterarmmuskulatur ansetzen. Also immer dann, wenn ihr so eine Art Rückhandspielbewegung oder eine Winkeleinstellung in eurem Handgelenk von 90 Grad machen würdet, dass diese Muskeln nach oben, wenn ihr die Hand quasi nach oben bewegt, angespannt werden. Dass jeder mal weiß, wo sich das quasi mitbefindet. Und Franzi hat einen wichtigen Punkt gesagt, und das nennt sich Tennisellenbogen, aber wir haben jetzt nicht gehört, dass Franzi Tennis gespielt hat. Und ich finde es immer wichtig, dass wir uns dessen nochmal bewusst werden. Es gibt es als Tennisellenbogen und es gibt es den als Golferellenbogen, wo es quasi in der Innenseite ist. Also wenn ihr die Hand nach unten klappt, ne, wo die Golfspielbewegung quasi mit stattgefunden hat. Ja,
sie hatte, Matthias, wenn ich da reingrätschen darf, sie hatte noch, das habe ich ehrlich gesagt gerade überlesen, aber sie hat es in Klammern dazu geschrieben, sie hat es so in Anführungszeichen einen Mausellbogen genannt. Wahrscheinlich meint sie, weil sie viel am PC arbeitet, von der Maus. Also dass sie immer diese abgewinkelte...
Das ist die Alternative, die, wie es heute genannt wird. Weil dann alle eigentlich immer sagen, ja, Tennis spielen hat man ja nicht gemacht. Und es ist ein Missverhältnis zwischen Belastung und Belastbarkeit. Das Thema, was ich jetzt damit habe, also sowohl der Empfehlung, ich werde natürlich keine ärztlichen Rat irgendwie unterstützen, aber wenn ich höre Natron, geht es am Ende des Tages in der Argumentation, ja, das Gewebe ist zu sauer. Das macht natürlich gar keinen Sinn, Natron an der Stelle oral einzunehmen, weil das mit der Gewebssituation relativ wenig zu tun hat. Und Ursachenforschung meine ich, dass wir anscheinend ja eine anhaltende entzündliche Situation haben, die auch nicht überschießend ist, aber zumindest für Schmerzen in dem Bereich sorgen könnte. Und ohne, dass das jetzt eine therapeutische Empfehlung ist, würde ich eher der Ursache für eine chronische Entzündung einhergehen. Und die chronische entzündliche Ursache finden wir tendenziell eher im Bereich des Darms unter Umständen. Und Menschen, die das betrifft, haben wir einige andere Risikofaktoren, die für chronische Entzündung empfänglicher sind. Natürlich könnte es auch eine hormonelle Verschiebung sein, aber auch das ist die Folge von. Ich sehe häufig Menschen, die am Ellenbogen so ein Pad tragen, wo dauerhaft so ein Druckpunkt drauf ist. Ja, um immer so eine Belastung draufgegeben wird. Sehe ich beispielsweise an der Kasse in Einkaufsläden relativ häufig. Aber es sind andere Faktoren, die eine entscheidende Rolle spielen und die dafür sorgen. Also Kinder und also berufliche und Arbeit, die zu Hause noch im Haushalt mit stattfindet. Ich könnte mir vorstellen, dass Schlaf durchaus ein wichtiges Thema ist. Ich könnte mir vorstellen, dass insgesamt vielleicht die Stressbelastung relativ hoch ist, entweder hochakut belastend oder auch erschöpfend. Ich will damit eigentlich nur sagen, es gibt andere Ansatzpunkte. Was hat das jetzt für eine Kombination? Also das Immunsystem weiß ja scheinbar nicht, wie es mit dem Problem umgehen sollte. Und die Bewegung mit der Maus war die übermäßige Belastung. Aber vielleicht, lass es uns mal globaler denken, ist es eher der Wiedereinstieg in den Job, gepaart mit weniger Schlaf, mit Kindern, die mit dazugehören und so weiter. Und wir brechen es immer auf das Lokale runter. Aber in Wahrheit ist es ein Thema des Immunsystems und des Stresssystems, was nicht genau weiß, was es tun soll. Was eine Möglichkeit wäre, die tut nicht weh und die kann man mal austesten. Eine Technik, die kommt aus Japan und wird dort immer ganz gerne empfohlen. Und die nennt sich Forest Bathing, Waldbaden. Und ich würde mal empfehlen, in den Wald spazieren zu gehen und sich dafür Zeit zu nehmen. 1 bis 2 Stunden spazieren gehen. Klingt jetzt irgendwie, wo man sagt, was hat jetzt Waldbaden damit zu tun? Die Phytostoffe, die ihr im Wald, also oder die Franzi aufnehmen würde, wenn sie draußen unterwegs wäre, sorgen dafür, dass das Stresssystem etwas aktiv wird und Immunzellen sich in Regionen bewegen, wo sie eigentlich hingehören, nämlich in Barrierebereiche oder zurück in ihre Baracken, also in Lymphknoten oder die Milz oder da, wo es halt eben dementsprechend hingehen soll. Und das können wir mit Waldbaden durchaus gut unterstützen. Dann kann man eventuell in der Phase auch nochmal probieren, den Arm etwas unter Kompression zu bringen. Also nicht abbinden, aber etwas Kompression in diesen Bereich drauf zu bringen, in der Zeit, in der man sich im Wald bewegt. 1-2 Stunden. Und danach das Ganze lösen und nachspüren, ob es eine Veränderung in der Region vielleicht schon dadurch gegeben hat. Man kann das natürlich auch weiter testen. Darmsituation, Stresssystem, mehr Informationen daraus zu bekommen, um den ursprünglichen Zusammenhang zu erkennen, da auch therapeutisch anzusetzen, bevor man in diesen Bereich der Operation eintritt. Weil was würde operativ gemacht werden? Und auch hier möchte ich dem ärztlichen Kollegen gar nichts absprechen, der Experte ist für die Gelenkstruktur oder diese Themen und sagt, dadurch entsteht eine Linderung. Er wird aber auch nicht gesagt haben, das wird dann auf jeden Fall besser werden. Das wäre ja ein Heilversprechen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es hat natürlich ein gewisses Potenzial. Aber die Ursache liegt nicht in diesem Bereich. Und von daher bewegen wir uns gerade weg vom Thema Skelettsystem und Sehnen und Muskulatur hin zu einem systemischen Zusammenhang, Wirkmechanismen, die wirklich dahinter stecken, Stresssystem, chronisch aktives Immunsystem, bedingt durch Schlafprobleme, stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, haben wir jetzt nicht weiter zu gesprochen, Darmsituation unter Umständen noch ein Faktor, der durchaus auch ein anhaltender Faktor für chronisch niedriggradige Entzündungen darstellen könnte, Schlaf, habe ich aber glaube ich gerade schon gesagt, ne? Mhm.
Genau. Also Franzi, du siehst, es gibt einige Ideen, die dir vielleicht helfen können, deine Beschwerden zu lindern oder ganz loszuwerden. Probier es doch mal aus, auch wenn es vielleicht ein bisschen verrückt klingt. Du hast ja schon allerlei Sachen probiert. Vielleicht ist das eine Idee, es einfach mal zu machen, so wie es Matthias beschrieben hat. Und halt uns mal unbedingt auf dem Laufenden. Schreib uns mal, ob du davon was umsetzen konntest und ob es eine Änderung gibt und wie es dir weitergeht. Wir sind da natürlich dran. Im Zweifel haben wir vielleicht auch noch eine andere Idee. Also, Leute,
unser Knochengerüst und Skelettsystem. Es ist eben keine tote Materie. Es sind lebendige, hochaktive Zellen, die dort arbeiten und die viele, viele Funktionen in unserem Körper haben. Ich sage Dankeschön für eure vielen Fragen hier in der Sprechstunde. Wenn ihr noch nicht unsere Glocke gedrückt habt, dann macht das bitte. Aktiviert die Glocke bei Spotify und Apple, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn es eine neue Folge gibt. Und unsere Community hat schon mitbekommen, es gibt mittlerweile ja auch immer montags eine Deep Dive-Folge, wo wir explizit auf einen Wirkstoff, auf ein Vitamin, auf irgendeine Substanz in unserem Körper ganz genau eingehen und uns die im Deep Dive mal näher anschauen. Vielleicht habt ihr Lust. Kollagen haben wir jetzt am Montag besprochen, ist ein Wirkstoff, hat Matthias in der Folge auch erklärt, der eben gerade, wenn es um Knochen, Bindegewebe und viele Dinge rund um unser Skelettsystem geht, eine entscheidende Rolle spielt. Nächsten Donnerstag gibt es wieder eine neue Hauptfolge, davor noch ein Deep Dive am Montag. Also die Community wächst, wir hauen hier eine Folge nach der nächsten raus und freuen uns drauf. Bis dahin, Leute, jetzt erstmal schöne Ostern, paar ruhige, freie Minuten mit der Family im besten Fall und nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Health Nerds Sprechstunde. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.